Es geht ab, Leute. Kleine Ankündigung, bevor der Podcast losgeht. Ich habe jetzt meinen ersten Indien-Vlog gepostet. Der ist auf YouTube, auf Malong Drink, ist der Channel. Sehr gut, sehr witzig. Also check's gerne aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Es geht ab, Leute. Der heutige Podcast wird ein bisschen was anderes, denn ich habe eine Geschichte geschrieben, auf die ich auch sehr stolz bin. Also bitte klick nicht weg, sondern hör dich an, das finde ich gut. Stell dir vor, du wirst auf einer Welt geboren, ohne dich daran zu erinnern. Du erinnerst dich an viele Dinge. Daran, wie du dich damals im Kindergarten Stuhlkreis eingepisst hast oder wie du als Kind Ameisen gesammelt hast, um sie anschließend ins Spinnennetz zu werfen. Nur nicht an den entscheidendsten Moment deines Lebens, an den monumentalen Augenblick, als du auf die Welt gepresst wurdest. Das Buch deines Lebens beginnt bei Kapitel 3. Scheiße. Auf dieser Welt wurde dir das Gehen und das Sprechen beigebracht. Deine Muttersprache. Die Sprache, in der deine Welt gerendert wurde. Diese Sprache ist so natürlich für dich, dass du gar nicht wüsstest, wer du wärst, wenn es die Sprache nicht gäbe. Deine Identität ist mit dieser Sprache verwoben. Dein ganzes Leben erlebst du in dieser Sprache. In dieser Sprache hast du deine Freunde kennengelernt, deine erste Beziehung geführt und deine letzte. In dieser Sprache hast du einen Schulabschluss. Mit dieser Sprache verdienst du Geld. Diese Sprache ist so allgegenwärtig, dass es dir nicht mal komisch kommt, dass du sie sogar lautlos in deinem Kopf sprichst. Und du dagegen nichts unternehmen kannst, nicht einfach damit aufhören kannst.
Naja, ist ja normal, ist ja bei allen so.
Auf dieser Welt wird man je nach geografischer Lage in eine Kultur aufgezogen, deren Werte und Normen unfreiwillig in den Verstand einindoktriniert werden. Angetrieben von den Erwartungen deiner Gesellschaft und deiner Familie, hast du hier ein Studium angefangen. Du willst einen guten Abschluss bekommen, du willst Zeit mit deinen Freunden verbringen, du willst Sport machen, Sex haben, Bücher lesen und dich um deine mentale Gesundheit kümmern. Du denkst ziemlich viel nach für dein Studium, für deine Arbeit, über deine Zukunft, über bessere Zeiten, bevor du deine Freunde triffst, bevor du auf ein Date gehst, währenddessen und danach. An so viele Dinge muss gedacht werden, so viele Dinge müssen bedacht werden, sodass du einfach vergisst, dass all diese Gedanken, die du so ernst nimmst, die deinen Tag, dein Leben planen und deine Emotionen kontrollieren, auf Wörtern einer Sprache basieren, die frei erfunden ist. Und du dein ganzes Leben Wörter denkst, die genauso erfunden sind wie die Abseitsregel beim Fußball. Aber irgendwo hinter all diesen Gedanken schlummert dieses komische Gefühl. Dieses Gefühl, dass dir irgendwas fehlt. Und obwohl du nicht genau weißt, was dieses etwas ist, glaubst du fest daran, dass du es finden kannst. Warum du dir so sicher bist, das weißt du nicht. Aber trotzdem bist du es, ohne dass du Gründe dafür nennen kannst. Als hättest du es schon mal besessen und verloren. Eines Tages entdeckst du die Meditation, weil du gehört hast, dass es Vorteile hat, du produktiver, kreativer und ruhiger wirst, wenn du es tust. Du setzt dich hin, meditierst, aber bist frustriert, weil du nicht aufhören kannst zu denken. Trotzdem machst du weiter, weil du weißt, dass sich nichts ändert, wenn sich nichts ändert. Jeden Tag meditierst du, erst 10 Minuten, dann 15, 20, dann so lange, wie du es fühlst, bis es dir irgendwann wirklich gefällt. Es beruhigt dich, es macht dich friedlicher und zufriedener. Anstatt auf deine Gedanken zu reagieren, beobachtest du sie, siehst sie aufkommen und weiterziehen und wirst immer besser darin, deinen Atem zu folgen, ohne mit deinen Gedanken zu interagieren. Außerhalb der Meditation veränderst du nichts, aber innerlich verändert sich viel und du merkst, dass wenn du dich veränderst, deine Welt sich verändert. Du hast das Gefühl, irgendwas gefunden zu haben. Keine Antwort, aber vielleicht den Weg dahin. Also machst du weiter, täglich, monatelang. Und eines Tages setzt du dich auf dein Meditationskissen, ohne Erwartungen, aus reiner Routine und fängst an zu atmen. Gedanken kommen auf und du lässt sie ziehen und kommst zum Atem zurück. Du hörst eine Fliege und kommst zum Atem zurück. Deine Stirn juckt und du kommst zum Atem zurück. Du atmest ein und aus, ein und aus und wumm. Es fühlt sich an, als würdest du abheben, anfangen zu schweben und ein Gefühl breitet sich in dir aus, was du lange nicht mehr gespürt hast. Als wäre irgendwas tief in dir endlich angekommen. Irgendwie zu Hause. Du machst die Augen auf, schaust dich um, schaust nach unten und da sitzt du. Im halben Lotussitz, mit geschlossenen Augen, umrandet von Mauern. Mauern, soweit dein Auge reicht. Mauern, die ein Labyrinth ergeben und keinen Ausgang haben. Dann überkommt es dich. Diese Mauern sind deine Gedanken. Und ohne dass du sie gesehen hast, hast du dein ganzes Leben zwischen diesen Mauern, in diesem Labyrinth verbracht. Und du verstehst die Absurdität. Jeder dieser Mauern ist auf Deutsch, aber Deutsch ist eine erfundene Sprache. Und die Wörter in dieser Sprache bedeuten nur etwas für dich, weil sie dir beigebracht wurden. Sie haben keine intrinsische Bedeutung. Aber es macht doch keinen Sinn. Dein ganzes Leben hast du in diesen Gedanken verbracht. Deine ganze Identität existiert aus erfundenen Wörtern. Du denkst, also bist du. Denkst du. Wumm. Du machst die Augen auf und schaust auf eine Mauer. Du bist zurück, aber du bist nicht du. Du bist einfach nur da. Du schaust auf eine Mauer, schaust nur auf eine Mauer. Deine Augen suchen nichts, wollen nirgendwo anders hin, schauen lose auf die Mauerwand und die Mauer löst sich auf. Keine Frage stellt sich dir, keine Antwort kommt dir auf. Das Licht, nach dem du dein ganzes Leben lang suchtest, scheint in dir. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du wahrhaft still, als wärst du dein ganzes Leben ein stürmischer Ozean gewesen, der auf einmal sich in eine ruhige See verwandelt. Frei von jeglicher Anspannung oder Unruhe, die normalerweise durch den ständigen Wellengang deiner Gedanken verursacht wird. Du bist angekommen. Aber nach unbestimmter Zeit fällt dir auf einmal ein, dass du morgen eine Klausur schreibst. Und du fragst dich, was zum Teufel das gerade war, wie viel Uhr es gerade ist, wo dieses schöne Gefühl hin ist, wie du es wieder spüren kannst, was du jetzt gleich essen willst. Und schließlich folgst du deinem Pflichtbewusstsein und setzt dich an deinen Schreibtisch, schlägst die Vorlesungsfolie auf und starrst auf den Bildschirm. Doch diesmal siehst du keine Grafiken, keine Erklärungen, keine Wörter, keine Buchstaben. Du siehst den Bildschirm. Du siehst Pixel. Du siehst bloß Pixel, wie sie vorgeben, eine Grafik, eine Erklärung, Wörter zu sein. Es waren immer nur Pixel. Hinter jedem Film, den du gesehen hast, jeder Nachricht, die du jemals geschrieben hast, jedem Porno, zu dem du masturbiert hast, waren immer nur die gleichen Pixel und haben dir vorgegaukelt, sie wären ein großer, schwarzer Pimmel. Du siehst die gleichen Dinge, aber du siehst sie anders. Als hätte sich ein Schleier gelüftet, als wärst du in einem höheren Bewusstsein. Du spürst, wie der Wille in dir aufkommt, einen Schluck Wasser zu trinken. Aber anstatt zur Flasche zu greifen, beobachtest du, wie du zur Flasche greifen willst. Du spürst, wie dein trockener Hals diesen Willen auslöst und dieser Wille deine Hand auffordert, sich zur Flasche zu bewegen. Du stehst auf und spürst, wie die Erde dich an den Boden zieht. Aha, das ist also die Anziehungskraft. Irgendeine unsichtbare Macht, die dich am Boden halten will. Wow, was geht? Wie konntest du die denn vergessen? Du ziehst dir deine Schuhe an und siehst dir dabei zu, wie du automatisch dir die Schnürsenkel zubindest. Siehst deinen Händen dabei zu, wie sie scheinbar miteinander tanzen. Wie jeder Finger perfekt getimt seiner spezifischen Aufgabe nachgeht und jeder Griff, jede Drehung harmonisch aufeinander abgestimmt ist. Du gehst aus der Tür und siehst einen schönen Baum und setzt dich in seinen Schatten. Die Blätter des Baumes sind aus einem saftigen, sonnendurchfluteten Grün. Ein sanfter Wind streicht durch die Blätter. Du hältst inne, atmest langsam ein und langsam aus. Die Welt um dich herum scheint für einen Augenblick stillzustehen und du fühlst dich irgendwie verbunden zu allem, was du siehst. Du siehst einem Blatt so, wie es ist, wie es sich bewegt und wieder zur Ruhe kommt. Und dich überkommt ein seltsames Gefühl von Einheit. Als wärst du nicht getrennt von diesem Blatt, bis dir auffällt, dass du es auch nicht bist. Weil du es ja bist, der dieses Blatt wahrnimmt. Das Blatt hängt am Baum und ist gleichzeitig in deinem Gehirn. Du bist kein passiver Beobachter dieses Blatts. Du bist Teil des Geschehens, weil das Blatt in deinem Bewusstsein erscheint. Wie eine Welle nicht nur Welle, sondern auch Ozean ist. Und alles, was du denkst oder tust, eine Entfaltung deiner Welle ist, die, egal wie sie sich entfaltet, immer ein Teil des Ozeans ist. Eine Art religiöses Gefühl breitet sich in dir aus, weil du verstehst, alles, was du wahrnimmst, ist mit dir verbunden, Teil deines Bewusstseins. Nichts ist extern von dir. Du siehst wieder auf das Blatt, siehst auf den Ast, an dem es hängt, siehst auf den Stamm, an dem der Ast hängt, siehst auf den Boden, in dem der Stamm verwurzelt ist. Blatt. Blatt. B-L-A-T-T. Du kennst ein anderes Wort für Blatt. Leaf. Leaf. L-E-A-F. Wie kann das denn Blatt und Leaf zugleich sein? Ist halt eine andere Sprache. Aber wer hat denn jetzt recht? Beide? Oder vielleicht keine der beiden? Du stellst dir vor, wie es jemand gesehen hat und gesagt hat, Blatt. Und wie er gesehen hat, woran es hängt und gesagt hat, Ast. Und dann fragst du dich, wieso hat er diese Trennung vorgenommen? Wieso hat er das Blatt vom Ast getrennt? Das ist doch eine künstliche Trennung. Blatt und Ast sind eins und waren schon eins, bevor es unterschieden und benannt wurde. Aber trotzdem ist ein Blatt in deinen Gedanken etwas anderes als ein Ast. Aber du verstehst, das ist es nicht wirklich. Weil wir Menschen diese Trennung willkürlich gemacht haben. Nicht nur diese Trennung, sondern auch die Trennung zwischen Ast und Stamm, Stamm und Boden. Alles ist einfach nur. Und wir haben es als unterschiedliche Dinge beschrieben. Du dachtest immer, das Blatt ist ein Bestandteil eines Baumes. Aber das ist es nicht. Weil dir auffällt, dass es keine Bestandteile gibt. Wir selbst haben das Konzept von Bestandteilen erfunden, indem wir eine Einheit wie einen Baum in künstliche Bestandteile unterteilt haben. Wieso ist das Gras, auf dem du sitzt, in deiner Wahrnehmung getrennt von dem Baum, unter dem du sitzt? Weil du denkst. Du denkst, das ist Gras und du denkst, das ist Baum. Aber zum ersten Mal siehst du, dass diese Trennung menschengemacht ist und dir fällt auf, dass jede einzelne Unterscheidung, die wir vornehmen, auf dem Konzept der Trennung basiert, aber diese Trennung selbst ein Konzept ist, das wir erfunden haben. Nichts war getrennt, bis wir Dinge getrennt haben. Du pflückst ein Gänseblümchen und siehst es zum ersten Mal als das, was es ist, was es wirklich ist. Kein Gänseblümchen. Es ist einfach nur. Du fühlst, dass sich in deiner Brust ein Gefühl von tiefer Wahrheit ausbreitet. Tiefen, instinktivem Wissen. Nicht in der Form von Wörtern, von einer Quelle der Gewissheit, die keine Wörter kennt. Dir wird das System der Sprache bewusst, ein System, in dem du aufgewachsen bist, ein System, das wir Menschen erfunden haben, um etwas zu beschreiben, zu unterteilen, zu kategorisieren, zu trennen, was einfach nur da war. Und sobald wir eines dieser Wörter denken oder sprechen, nehmen wir die Welt nicht so wahr, wie sie eigentlich ist, sondern durch diese selbst erfundenen Grenzen. Denn der Wind ist kein Wind. Der Regen ist kein Regen, der Tag kein Tag, die Nacht keine Nacht und der Apfel kein Apfel. All dies hat sich nicht selbst benannt, sondern wir haben es getan. Aber wir trennen das, was wir Wind nennen, von dem, was wir Regen nennen. Das, was wir Tag nennen, von dem, was wir Nacht nennen. Das, was die Apfel nennen, von dem, was wir Birne nennen. Obwohl der Apfel nicht getrennt von der Birne, nicht getrennt von der Nacht, nicht von dem Tag, nicht vom Regen und nicht vom Wind ist. Weil all diese Dinge einfach sind, nicht getrennt sind, eins sind. Du fragst dich, wer bin ich, wenn das Konzept des Ichs, das ich mein ganzes Leben lang als unerschütterliche Wahrheit gesehen habe, nichts als eine Konstruktion aus erfundenen, wörtlichen Gedanken ist, eine Illusion, die von der Gesellschaft, der Kultur und den eigenen Denkmustern geschaffen wurde und sich selbst erhält. Du fühlst dich gefangen in einem Netz von Begriffen und Definitionen, die die Welt in künstliche Kategorien unterteilt und die unendliche Einheit der Realität nicht nur nicht erfassen kann, sondern in ihrer Existenz sogar unzugänglich macht. Und dann schaust du wieder aufs Blatt und erinnerst dich an den Biologieunterricht, als du verstanden hattest, warum das Blatt grün ist. Wegen der Chloroplasten natürlich. Das haben wir wissenschaftlich belegt. Das ist die richtige Antwort. Aber auf was? Auf die Frage, warum ist das Blatt grün? Dir fällt auf, dass diese Frage nur existieren kann, weil wir das Blatt vom Baum und vom Rest der Welt unterschieden haben. Aber diese Unterscheidung selbst vorgenommen, selbst erfunden haben. Und du merkst, dass die Frage selbst obsolet ist, weil es ihre Bestandteile nicht gibt. Jede Antwort braucht eine Frage. Aber jede Frage braucht Wörter. Und jedes Wort trennt etwas von etwas anderem, ohne dass diese Trennung eigentlich existiert. Die Frage selbst ist ein Konzept, was wir erfunden haben. Wir haben Fragen erfunden, weil wir die Welt verstehen wollten, weil wir Antworten darauf haben wollten, warum wir ein Bewusstsein haben. Und das bedeutet, dass es keine Antworten geben kann, weil es auch keine Fragen gibt. Und dir fällt auf, dass die ganze wissenschaftliche Arbeit nur innerhalb dieser erfundenen Trennung existiert und funktioniert. Und dir fällt auf, dass in deiner Kultur die Wissenschaft als letzte Instanz gilt, weil sie auf Fakten statt auf Behauptungen basiert. Aber es überhaupt keine Fakten gibt, weil Fakten in ihrem Wesen Wörter oder Zahlen benötigen und Wörter und Zahlen auf dem Konzept der Trennung basieren und in der ursprünglichen Welt gar keine Trennung existiert. Und jetzt realisierst du auch, warum die Wissenschaft noch keine Antwort auf die Frage gefunden hat, warum wir bewusst sind und noch niemals finden wird, weil es keine Antwort geben kann, weil Bewusstsein jenseits der Wörter existiert und schon existierte, bevor aus unserem Bewusstsein Sprache entstanden ist. Sprache ist ein Produkt unseres Bewusstseins und kann es nicht beantworten, weil Antworten nur in Sprache existieren. Aber dir fällt auf, dass nicht Wissenschaft die letzte Instanz ist, sondern dieses Bewusstsein. Dass du jetzt in diesem Moment bewusst bist, das Einzige ist, was sich nicht abstrecken lässt, was unwiderlegbar da ist, jenseits der Buchstaben, der Wörter, der Fragen und den Antworten, jenseits der selbstgesetzten Grenzen der Sprache. Es war immer da, nur du hast es nicht gesehen. Du fängst an zu schmunzeln, fängst an zu lachen, weil du jetzt den kosmischen Witz verstehst. Du verstehst, warum du niemals das finden konntest, was du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Du konntest es nicht finden, weil du es schon hattest, weil es schon da war und du nur zu beschäftigt warst zu denken. Du hast die ganze Zeit gedacht, dir fehlt etwas, obwohl das Bewusstsein immer hinter deinen Gedanken lag, wie der Himmel hinter den Wolken, wie der Bildschirm hinter den Pornos. Und wenn du dir deine Gedanken bewusst wirst, dann siehst du einfach nur dabei zu, wie deine Gedanken auf dem Bildschirm erscheinen, aber niemals zum Bildschirm werden. Auch wenn sie real wirken, sind sie nur Erscheinungen, die kommen und gehen, auf dem Bildschirm auftauchen und wieder verschwinden. Der Bildschirm aber ist einfach nur da. Das ist deine wahre Natur. Der Bildschirm. Bewusstsein. Und das Ding ist halt, wie man in dieses pure Bewusstsein kommt, ist halt genau das, was Buddha erreicht hat. All seine Lehren, all das, was er jemals gelehrt hat, zieht halt darauf ab. Problem ist halt nur, dass man halt gerade nicht erklären kann, wie man in dieses pure Bewusstsein kommt, weil jede Erklärung ja auf Wörtern basiert. Aber darum geht es halt in all seinen Lehren und darum geht es auch im Hinduismus und sogar auch im Christentum, so der Weg heraus aus der Dualität der Wörter hinein ins ursprüngliche Bewusstsein. Und diese ganzen unterschiedlichen Schulen haben halt auch unterschiedliche Methoden entwickelt, wie man halt in dieses pure Bewusstsein kommt. Ich erkläre jetzt mal so ein paar von denen. Innerhalb des Zen-Buddhismus gibt es so zwei Methoden. Die erste ist halt einfach Meditation. Meditation geht es darum, aufrecht zu sitzen und den subtilen Fokus auf die Atmung zu haben, sodass sich der Verstand beruhigt und dann irgendwann in das pure Bewusstsein übergeht. Und dann gibt es halt aber noch diese Zen-Koans. Und diese Zen-Koans, die sind ziemlich witzig, weil diese Methode versucht, mit sprachlichen Paradoxen den konzeptionellen Verstand zu überwinden. Also den Verstand mit dem Verstand zu schlagen. Das ist, sind so ein bisschen so die Memes der Mönche. Zum Beispiel, was ist die Farbe des Windes? Oder wenn du deine Hände faltest, klatschen sie auch? So diese ganzen Zen-Koans ergeben halt keinen Sinn. Aber genau das ist halt der Punkt. Weil Sinn ja auch einfach nur ein Konzept ist, das wir erfunden haben. Und weder Wind noch Farbe existieren. Also innerhalb des Hinduismus gibt es mehrere Schulen, die auch unterschiedliche Methoden haben. So ziemlich coole davon heißt Advaita Vedanta. Und in Advaita Vedanta gibt es halt so ein Konzept, das heißt Neti Neti. Was so viel bedeutet wie nicht dies, nicht das. Und Neti Neti sagt ja halt quasi so, okay, so nenn mal alle Merkmale deines Selbst, die unveränderlich sind. Und dann stellt man halt fest, so wow, das, was ich dachte, was mein Selbst ist, besteht ja aus Wörtern, die eigentlich nicht existieren und vergänglich sind. Also ist das Ich eine Illusion und das Einzige, was unveränderlich ist und jemals war, ist dieses pure Bewusstsein. Und dann gibt es halt im Hinduismus noch die ganzen unterschiedlichen Yogas. Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, die halt auch alle eine Methode sind, um in dieses pure Bewusstsein zu kommen. So dieses pure Bewusstsein, von dem ich jetzt also die ganze Zeit spreche, so das heißt halt nicht wirklich pures Bewusstsein. Das kann halt keinen Namen haben, weil es nur jenseits der Wörter existiert. So. Ich bin so am Schwitzen, Digga, ich muss jetzt mal aufhören. Aber ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen. Ich habe echt viel Arbeit da reingesteckt. Also ich finde es echt süß, wenn ihr das mit ein paar Leuten von euch teilt, denen das auch irgendwie gefallen könnte. Oder das in eurer Insta-Story haut. Oder habe schon fucking viel Arbeit. Okay, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr casually. Aber ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen, weil so diese Erkenntnis auch wirklich mein Leben verändert hat. Jetzt steht dieser fucking Rahmen direkt vor meiner Zimmertür. Aber das hat wirklich alles verändert und ich, das hat alles verändert. Ich bin so im Schwitzen, Digga, ich muss aufhören. Alright, hab euch lieb, wir sehen uns wieder nächste Woche.
Und checkt meinen ersten Indien-Vlog aus, der ist jetzt auf YouTube. Schaut euch den an, ist gut.